Fragen von Technikern hören, immer so Nachricht stellen. Mal gucken, ob das doch danach entstanden.
Aber ich kann ja die Fragen auch wiederholen, dann hat man sie drauf.
Ja, aber ich glaube, die Diskussion hat sich eh. Also ich glaube, die Diskussion muss sich vielleicht niemand anhören.
Ich finde Diskussionen immer am spannendsten, aber also.
Ja, letztlich weiß man ja nicht, was da rauskommt, dass
man das aussieht. Genau, dann kann man ja schauen, wie es aussieht.
Ja, also wir würden es aufzeichnen, aber es ist nicht irgendwie das Info rumgehen lassen. Okay, Ja,
Ich habe es immer nicht verstanden.
Kleine technische
Sache. Achso, ja, das ist, damit kenne ich mich nicht aus. Okay. Also ich denke, wenn ich die Fragen wiederhole und so, dann geht es doch schon, oder?
Ja,
genau. Ja, genau. Ja, passt schon dann. Sofern es Fragen gibt, ich weiß ja nicht.
Also einer hat sich da ein bisschen hier schon gefreut. Ja, also ich habe halt relativ kundiges Anliegen, weil ich glaube, dass du, also ich fand, ich finde die Wertkritik oder die Wertabschreibungskritik auch schon länger.
Ja.
Das ist jetzt nicht so neu für mich gewesen. Und ich finde auch viele, sag ich mal, also Sachen in der Theorie auch sehr wichtig und richtig. Aber ich habe ein Problem damit, wie in der Wertkritik oder in der Wertabschreibungskritik generell mit Geschichte umgegangen wird. Ich glaube, das ist, also du hast dann quasi Foucault den Vorwurf gemacht, dass er quasi irgendwie an vielen Stellen auch intellektisch ist. Und ich würde den Vorwurf auf die Wertkritik quasi ummünzen.
Okay.
Weil, ich meine, Adorno und Horkheimers Werk heißt ja nicht umsonst Dialektik der Aufklärung, weil wir dann deutlich machen wollen, dass die Kategorien in der bürgerlichen Aufklärung quasi nicht nur so oder nicht nur so sind, sondern halt in einem Spannungsverhältnis.
Ja.
Und es hört sich halt irgendwie auch bei der Wertkritik oder Wertabschreibungskritik für mich so an, als würde man das alles nur auf den einen, auf sozusagen das schlechte Moment reduzieren wollen. Und damit habe ich halt ein Problem, weil ich finde halt, dass gerade diese ganzen Kategorien, die in der bürgerlichen Gesellschaft sich entwickelt haben, sind ja nicht immer von Anfang an eindeutig gewesen, sondern es hing ja von politischen Kämpfen ab, wie diese Ideen dann sozusagen gedeutet werden und so weiter und so fort. Also das sieht man ja auch in der Französischen Revolution, nachdem die Erklärung der Menschenrechte geschrieben worden hat, dann auch Olympe de Gouges, wie sie heißt, dann auch die für Frauen nochmal geschrieben und
ja.
So weiter. Das heißt, diese ganze Dynamik wurde dann quasi entzündet mit den Menschenrechten, also mit der Erklärung der Menschenrechte, und dass die ja natürlich in sich widersprüchlich sind, und das, aber ich finde halt, dass diese Widersprüchlichkeit irgendwie nicht so deutlich gemacht wird in dem Ansatz von der Wertkritik. Sondern es wird immer so gesagt, ja nee, Kant ist irgendwie von Anfang an irgendwie schon Sexist und Rassist und so. Ich meine, natürlich gibt es da Problematiken drin, aber andererseits ist Kant halt auch der Denker, der halt irgendwie allgemeine Freiheit und Universalität vorgedacht hat. Und insofern, also ich finde halt, dass es wichtig ist, diese widersprüchliche Sache irgendwie auch so zu sehen. Also auch in der Arbeiterbewegung, also zum Beispiel in der Arbeiterbewegung gab es ja auch, also gab es natürlich mehr Männer, aber es gab auch kaum Frauen in der Arbeiterbewegung. Und die Frage von der Frauenbefreiung war auch eine Frage in der Arbeiterbewegung. Insofern, ich glaube, dass das ein bisschen komplexer ist, als es dann dargestellt wird.
Okay. Also ich versuche die Frage mal zusammenzufassen. Du sagst ja, dann, ob das gut oder nicht. Also wenn ich richtig verstanden habe, machst du den Vorwurf an die Wertabspaltungskritik, dass sie ein undialektisches Verständnis eben der Dialektik der Aufklärung hat, dass es hier Widersprüchlichkeiten, auch durchaus positive Momente gibt, im Sinne eben von Kant, Freiheit, Gleichheit, Menschenrechte. Okay, also da würde ich verschiedene Sachen dazu sagen. Also zuerst mal würde ich sozusagen meinen eigenen Standpunkt als gesellschaftskritischer Theoretiker natürlich mit reinnehmen müssen und würde sagen, also dass sozusagen eine Gesellschaftskritik wie die Wertabspaltungskritik aufgekommen ist zu einem gewissen Zeitpunkt, wo eben die Krise des Kapitalismus vorhanden ist und man sozusagen dann auch Aufklärungsphilosophie, jetzt um die beiden Seiten zu nehmen, und Arbeiterbewegung radikal kritisch kritisieren kann, hat mit dieser Krise, in der wir meiner Ansicht nach sind, da können wir gerne noch diskutieren, und wo es wirklich entweder nur noch einen Weg in die Barbarei oder endlich mal eine radikal linke Bewegung geben wird, Also dass man das sozusagen kritisieren kann, hat eben damit zu tun, dass wir hier an einer historischen Schranke sind, an einer inneren Schranke, wo sozusagen auch von der gesellschaftlichen Wirklichkeit her die grundsätzliche Infragestellung des warenproduzierenden Patriarchats alias Kapitalismus auf der Tagesordnung steht. Das war zwar nicht die Antwort auf deine Frage, aber nur um mal sozusagen mich selbst dazu vermitteln, also sozusagen mich selbst in einen historischen Kontext einzufügen. Ich glaube, das ermöglicht noch eine andere Kritik als noch Anfang des 20. oder Mitte des 19. Jahrhunderts, wo sozusagen der Kapitalismus noch in der Aufstiegsbewegung war. Naja, mit dieser Dialektik der Aufklärung bei Adorno und Horkheim ist es so ein Problem, weil also die haben erstens selbst einen transhistorischen Subjektbegriff. Adorno und Horkheimer hängen selbst auch an dem Tausch und der Zirkulation, was dann in die antideutsche Ideologie verlängert hat. Vor allem aber würde ich sagen, der Widerspruch zwischen Freiheit, Gleichheit, Vernunft auf der einen Seite und Antisemitismus, Rassismus, Sexismus und Antiziganismus ist nicht ein Widerspruch, dem man gegenüberstehen kann, sondern polemisch gesagt, wer von Menschenrechten spricht, muss auch gleichzeitig von Antisemitismus, Rassismus, Sexismus und Antiziganismus sprechen. Das ist da sozusagen strukturell angelegt. Und das kann man durchaus sozusagen im kritischen Durchgang durch die kantische Philosophie zeigen. Also die Vernunft, sobald die Vernunft ins Spiel kommt und gesetzt ist, ich habe das versucht anzudeuten, ist sie ein Reflex auf diese abgespaltene Weiblichkeit und ist deswegen von dieser nicht zu separieren und zu dispensieren, sondern steht in einem inneren Vermittlungszusammenhang. Genauso auch mit Rassismus. Es kann auf keinen Fall ein adäquates Mittel sein, Menschenrechte anrufen zu wollen gegen Rassismus und Antisemitismus. Ich gehe damit d'accord, dass man sagt, okay, wir tun es sozusagen als politische Strategie, in irgendwelchen Ländern Menschenrechte einklagen wollen, aber wenn man sich die, würde ich sagen, Illusion macht, tatsächlich zu glauben, dass man damit Ideologiebildung bekämpfen kann, geht man fehl, weil eben diese Menschenrechte auch wiederum eben mit dieser Zirkulationsvernunft zu tun haben. Und wenn Kant auf der einen Seite dem Tausch einen freien, gleichen, gerechten Gehalt zuspricht, sagt er doch wenige Stellen später, was weiß ich, in der Anthropologie in pragmatischer Hinsicht, da ist so eine Fußnote, wo es deutlich wird, stellt er sich die Frage, aber warum ist eigentlich der Tausch nicht wirklich gerecht, frei und gleich? Und aus dieser Vermittlungsbewegung heraus entsteht dann der Antisemitismus, weil es sind die Juden und Jüdinnen, die sozusagen den freien, gleichen Tausch pervertieren, indem sie nämlich sozusagen in dieser Zirkulation hocken, keinen moralischen Charakter haben und deswegen sozusagen das Volk, das deutsche Volk ausbeuten. Also er nennt in dieser Schrift dann auch die Juden und Jüdinnen ein Volk von Betrügern. Und sozusagen, da würde ich sagen, gibt es einen inneren Vermittlungszusammenhang zwischen diesen Werten, Freiheit, Gleichheit, Menschenrechten und der Ideologiebildung. Und da würde ich sagen, ist die Gefahr, dass sie dir in gewissen in gewissen Teilen der Linken und ihrer Interpretation, dass die Dialektik der Aufklärung tatsächlich eher zu einer Aufklärung gegen die Dialektik wird. Und das kann nicht sein, also weil tatsächlich ist es kein Zufall, sondern strukturell in den grundlegenden Kategorien dieser Aufklärungsideologen gesetzt, dass wenn sie von Vernunft sprechen, sie von Rassismus sprechen, wenn sie von Vernunft sprechen, sie von Sexismus sprechen, wenn sie von Vernunft sprechen, tatsächlich auch von Antisemitismus sprechen. Das ist kein Gegensatz und schon gar nicht auch historisch zeitbedingt oder sowas, sondern das resultiert aus diesen scheinbaren Idealen, diesen bürgerlichen.
Kommt ganz drauf an, ob es jemand anderes schon was sagen will.
Aber ich merke mir mal vor, dass hier noch eine Meldung bei dir war. Falls.
Also, mein Vorwurf bleibt, weil ich denke, dass es schwierig ist, Kant mit dem Faschismus in einen Topf zu werfen. Also, das wird tendenziell gemacht, wenn halt irgendwie. Also, wenn dann irgendwie das. Also, ich finde es halt unhistorisch, halt zu sagen, natürlich, wenn halt da irgendwie Antijudaismus oder so dann stattgefunden hat und natürlich auch. Aber wenn man dann irgendwie das, ich finde, das ist eine unhistorische Betrachtung, wenn man irgendwie Kant vergleicht mit jemandem, der 60 Jahre später im Deutschen Reich gelebt hat, oder was weiß ich, 80 Jahre später, und dann also, und meine Frage ist halt auch, von welchem Standpunkt argumentierst du eigentlich, wenn nicht vom Standpunkt irgendwie der Freiheit oder des Menschen oder der Gleichheit so. Also ich meine, du tust so, als in diesen Standpunkten wäre immer das Schlechte mit dabei, aber du argumentierst doch letztlich auch nur irgendwie für allgemeine Freiheit. So. Nee. Also beziehungsweise irgendwie geht es ja dann doch gegen Antisemitismus, gegen Rassismus, gegen Sexismus. Aber um das überhaupt machen zu können, muss ich einen Begriff eben des Menschen haben und der Menschenrechte. Und natürlich nicht unbedingt jetzt die bürgerlich beschränkten Menschenrechte, wie sie im Liberalismus dann auch waren, sondern was die Arbeiterbewegung versucht hat, war ja diese Menschenrechte zu radikalisieren und sie auf alle Menschen sozusagen potenziell auszudehnen. Und das verstehe ich halt unter diesem Widerspruch, dass es halt irgendwie so eine Bewegung gewesen ist und halt ein politischer Kampf.
Aber also da würde ich halt das geltend machen, was ich versucht habe zu entfalten, dass diese ganzen Begriffe von Vernunft und tatsächlich auch von Menschsein, die dann eben in dieser Aufklärungsphilosophie aufkamen und von der Arbeiterbewegung übernommen wurde, dass es ja beschränkte Begriffe sind. Also die Begriffe des Menschenrechts sind rein insofern beschränkt und partikular, weil sie gebildet sind eben an dieser bürgerlichen Zirkulation. Und ich tue mich schwer damit, auf einmal zu sagen, naja, der bürgerliche Begriff der Menschenrechte, der ist komisch, aber dann nehme ich einfach einen kommunistischen Begriff der Menschenrechte. Weil dann könnte ich auch sagen, der bürgerliche Begriff der Arbeit ist komisch, dann nehme ich einen kommunistischen Begriff der Arbeit, aber das will ich nicht. Also ich will weder Arbeit noch irgendwelche Menschenrechte sozusagen haben im Kommunismus, weil die gesellschaftlichen Bedingungen der Möglichkeit, dass sowas überhaupt aufkommt, dann entfällt. Und auf einer Interpretationsebene, auf einer theoretischen Ebene kann man tatsächlich sehen, dass dieser Rassismus, Antisemitismus, Sexismus bei Kant aus dieser Vernunft heraus gesetzt wird und nicht das Gegenteil von der Vernunft ist, nicht der schlechte Widerpart dazu ist, sondern es eine strukturelle Verbindung gibt. Aber auch auf einer realgeschichtlichen Ebene, denke ich, kann man sehen, dass ja gerade die Arbeiterbewegung deswegen gescheitert ist, weil sie diese Menschenrechte aufgenommen hat und damit gleichzeitig versucht hat, sich zu politisieren und in diesem Bestreben, sich zu politisieren, gleichzeitig staatsaffin wurde. Und da wäre eben meine Kritik, und damit will ich ja auch nicht zum Beispiel jetzt sagen, die Arbeiterbewegung hat irgendwie keine Vorteile gebracht oder war irgendwie alles scheiße. Natürlich waren da wichtige Kämpfe und natürlich hat es sozusagen dann auch in der konkreten Situation für Arbeiter und Arbeiterinnen Vorteile gebracht und bestritten. Aber ich muss doch so sagen, wenn ich einen Anspruch einer radikalen Gesellschaftskritik habe, denke ich doch schon auch schauen, warum die Arbeiterbewegung gescheitert ist. Und da würde ich sagen, hat es eben wesentlich damit zu tun, dass sie diesen Begriff der Menschenrechte, diese Begriffe von Freiheit, Gleichheit, die von dieser Aufklärungsideologie kommen, adaptiert genommen hat, aufgenommen hat und damit tatsächlich politisch und staatsfixiert wurde, wie es ja eben auch heute ist. Also das ist ja sozusagen das, was wir als Anti-Imperialismus kennen, ist ja sozusagen auf historisch in verschiedenen Vermittlungsschüben eben genau sozusagen das Produkt dieser falschen Fixiertheit auf die Politik und dieser falschen Fixiertheit auf Freiheit, Gleichheit und Menschenrechte.
Ja. Wenn wir uns die Wertabschreibungskritik auf psychoanalytische Kategorien, um hier diese Reflexe der Abschreibung zu erklären, oder bleibt das rein auch so aus einer Ebene der Wertlogik?
Also ich fasse die Frage erst zusammen, ob die Wertabschreibungskritik auch psychoanalytische Kategorien benutzt, um diese subjektintern männliche Form zu kritisieren. Also es ist ein Feld, was noch ausgearbeitet werden muss, aber das ist in vielen Bereichen so. Es gibt gewisse Momente, die man aufnimmt. Zum Beispiel hat die Elvira Scheich mal ein Buch geschrieben, Naturbeherrschung und Weiblichkeit, und hat es in einem anderen Text, der dann die Einleitung zu diesem Buch ist, glaube ich, genannt, ein gesellschaftliches Unbewusstes, eben genau diese Abspaltung. Also zum Beispiel, wie eben in der Wissenschaft die Formen der Abspaltung des Männlichen zu einem Gegensatz von Natur und Kultur führt, zum Beispiel. Und auf der Ebene kommt was rein. Ich kann dir da wahrscheinlich keine befriedigende Antwort drauf geben, habe aber das Gefühl, dass es hier insofern einfach auch ein Vermittlungsproblem gibt, weil sagen, psychoanalytische, subjektinterne Kategorien sehr wichtig sind, aber man ja sozusagen mit Freud nicht unbedingt Ideologiekritik betreiben kann wie mit Marx. Und dieses Vermittlungsproblem bleibt bestehen, aber dennoch wäre es sehr wichtig in der Tat, da eine Psychoanalyse noch forciert zu machen. Und also ein relativ gutes Buch, wo man Ansatz setzen könnte, wäre von der Rode Daxa zum Beispiel Experiment in den dunklen Kontinent oder so heißt, wo sie versucht, die freudschen Kategorien in ihrer androzentrischen Bestimmung zu desavouieren. Aber eine befriedigendere Antwort kann ich dir da jetzt im Moment nicht geben, was sicherlich auch an mir liegt. So.
Wie ist das?
Experiment in den dunklen Kontinent heißt es, glaube ich, von der Rode Daxa. Aber ja, also ich bin nicht zufrieden mit meiner Antwort, deswegen setze ich vielleicht nochmal an. Ich glaube, es geht gar nicht ohne Psychoanalyse, weil man würde sich zu einfach machen, zum Beispiel im Antisemitismus, wenn man wie der Moishe Postone in seinem Aufsatz Nationalsozialismus und Antisemitismus sagt, das Kapital spaltet sich in die konkreten Gebrauchswerte, den abstrakten Tauschwert oder in die konkrete Arbeit und die abstrakte Zirkulation und sozusagen das Abstrakte ist dann jüdisch konnotiert immer sozusagen, die Kritik gegen die Manager, Managerinnen, gegen das Finanzkapital ist ja tatsächlich strukturell antisemitisch, wobei das strukturell in der Krise in Klammern zu setzen, es wird mehr und mehr manifest antisemitisch, aber wo man jetzt vielleicht mit der Psychoanalyse machen müsste und da finde ich die Elemente des Antisemitismus dann in der Dialektik der Aufklärung in diesem Sinne dann doch ganz gut, dass natürlich oftmals auch in einem Antisemitismus eine gewisse psychologische Disposition da ist. Zum Beispiel, wir sind die Unterdrückten à la Günter Grass und müssen jetzt aufstehen und mal sagen, die Wahrheit sagen gegen den Staat Israel in seinem Gedicht. Und da könnte man vielleicht ansetzen, so, und da glaube ich, ist es auch unumgänglich mit psychoanalytischen Kriterien zu operieren. Aber ich muss dir gestehen, dass da für mich selbst noch ein Vermittlungsproblem da ist, im Sinne sozusagen von Psychoanalyse und Ideologiekritik. Und ich weiß auch nicht, ob man das vermitteln kann, so unbedingt, oder ob man da vielleicht nicht einen gewissen Mut zur Lücke haben sollte. Aber ich denke, man kann zum Beispiel die ganze Wissenschaft in ihrem androzentrischen Charakter eben mit dieser Kategorie des gesellschaftlichen Unbewussten, zum Beispiel von der Elvira Scheich, ziemlich gut kritisieren, so auf einer objektiven Ebene.
Ja, wenn es jetzt keine Redebeiträge gibt, darfst du gerne noch mal stellen.
Also ich glaube, meine Fragen haben alle, drehen sich alle im selben Kreis, aber die äußern sich unterschiedlich. Und ja, deshalb meine nächste Frage wäre, ich habe halt auch meine Probleme mit dieser Trennung von Marx, die mir relativ problematisch erscheint. Irgendwie, es gibt den bürgerlichen Marx, dann gibt es den kritischen und dann gibt es auch den wertkritischen Marx. Ich meine, dass diese Trennung irgendwie da ist, glaube ich, stimmt. Aber ich glaube, das hat was damit zu tun, dass die kapitalistische Gesellschaft ja selbst eben widersprüchlich gewesen ist in ihrer Bewegung. So. Und dass man, und dass es aber relativ willkürlich ist, im Nachhinein dann zu sagen, okay, da hat der Marx so seine schlechten Seiten gehabt und da hat er so seine guten Seiten gehabt. Ich glaube, dass es bei Marx schon eine einheitliche Bewegung gewesen ist. Also ich glaube nicht, dass er irgendwie, dass er quasi so zwei schwarz und weiß war, sondern dass alles, was er geschrieben und gemacht hat, hatte so seinen inneren Zusammenhang. Und ich glaube auch, dass der frühe Marx mit dem späten Marx zusammenhängt. Dass es nicht irgendwie zwei Marxen gibt oder drei oder vier oder so. Und deshalb, also das machen ja viele Marxisten, die dann sagen, es gibt den Marx und den Marx. Aber ich glaube, Marx ist halt, natürlich gibt es Widersprüche, aber Marx ist letztlich hat schon eine einheitliche Theorie so und eine einheitliche Gedankenbewegung. Und deshalb frage ich mich auch, wie viel es Sinn macht, das da dann irgendwie auch so auseinanderzureißen.
Okay, also die Frage war nach dem doppelten Marx, ob man das so machen kann und zu sagen, da ist der kritische, da ist der bürgerliche Marx. Naja, also ich denke, das kann man bei jedem Theoretiker und jeder Theoretikerin tatsächlich machen, weil ich glaube, jeder Gedankenkorpus, jeder Theoriekorpus, der in einer gewissen gesellschaftlichen und historischen Realität entsteht, zumindest bei kritischer Theorie, hat natürlich das Ansinnen, sozusagen den Kapitalismus irgendwie in die Luft zu sprengen und radikal kritisch zu kritisieren. Auf der anderen Seite bleibt dann Mann oder Frau natürlich trotzdem auch, wenn er oder sie das versucht, in den bürgerlichen Gedankenformen seiner oder ihres historisch konkreten Zusammenhangs irgendwie verhaftet. Und ich glaube, allein dadurch, dass sozusagen ja die gesellschaftlich kritische Theorie nicht vom Himmel fällt, sondern einen historischen Bedingungszusammenhang hat, in dem diese Theorie sich entfaltet, da kommt schon eine gewisse Spannung rein. Und da würde ich sagen, ist diese Spannung auch bei Marx da. Also natürlich sind dieser doppelte Marx, der wertkritische und der bürgerliche, gedankliche Abstraktionen, ohne Frage, aber ich denke, dass diese gedanklichen Abstraktionen schon auch ihre Berechtigung haben, weil wenn man, wir hatten es gerade vorhin in der Diskussion draußen, diese philosophischen Manuskripte von Marx liest und sich da den Arbeitsbegriff anschaut, ist er doch, also diese philosophisch-ökonomischen Manuskripte, ist er doch ein anderer als der, wenn man den sich im Kapital anschaut oder in den Grundrissen. Und das ist ja erklärungsbedürftig. Und dann da sozusagen in dieser Erklärungsbedürftigkeit mit dem Verweis ja, irgendwie begründen zu wollen, na, es ist ja doch einheitlich, scheint mir so ein bisschen zu sehr alles über einen Kamm geschlagen. Und man kann das fortführen und weiter deklinieren. Ich denke, bei Adorno ist es genauso, dass er natürlich auch auf der einen Seite radikal kritische Momente drin sind, in Form der Wissenschaftskritik, was auch immer, aber dass eben auch sein historischer Kontext, das zu Ende gehen, das endgültige zu Ende, das Gehen des liberalen Zeitalters, das Aufkommen des ganzen Staates, der ganzen Staatsapparate, dass das auch sein Denken insofern in Anführungszeichen zu einer gewissen Unkritik verleitet, weil er nur aus diesem Grund sich auf Kant und Hegel zurückzieht und da dann der emphatische Vernunftbegriff bei ihm reinkommt. Also auch da sehe ich so ein Spannungsverhältnis und das kann man sicherlich bei vielen Theoretikern und Theoretikerinnen durchdeklinieren und ich glaube, es ist keine Willkür der Interpretation, sondern fast schon eine Zwangsläufigkeit, wenn man den historischen Kontext des oder der einzelnen Theoretiker, Theoretikerin zur Kenntnis nimmt.
Schwieriger, das als Gesamtes zu sehen, als es auseinander zu dividieren. Weil dann ist das Verständnis doch sich mal dafür aufbringen. Also man muss viel mehr analysieren dabei.
Warum?
Ja, weil man Marx begreifen muss, also als Ganzes dann erstmal verstehen muss, was dahinter steckt.
Ja, also ich habe auch nicht dafür plädiert, dass ich sage, ja, das ist jetzt der kritische Marx, die drei Bände vom Kapital und den lese ich und den Rest, das bürgerliche Marx, den lese ich nicht. Also das war ja nicht sozusagen meine Aussage. Natürlich sollte man im Ideal den gesamten marxischen Textkorpus zur Kenntnis nehmen, freilich. Aber ich denke, dass im marxischen Werk ja auch unheimliche Widersprüche drin sind. Und ich würde sagen, das wäre ein Willkürakt tatsächlich, wenn man diese Widersprüche irgendwie dann unter den Begriff der Einheitlichkeit fallen lässt. Weil wenn zum Beispiel im Kapital ja von den Klassen relativ wenig geredet wird, also vergleichsweise fast gar nicht, zum Beispiel im Gegensatz zum Kommunistischen Manifest, scheint ja hier sich bei Marx selbst eine Entwicklung vollzogen zu haben, als Theoretikerin, die sich ja auch mit der Frustration der gescheiterten Revolution in Deutschland zu tun hat und so. Und dass da ja auch wieder so eine historische Ebene reinkommt, wo der Marx ja auch seine Gedanken entwickelt und wo ich sagen kann, da ist ein Unterschied da. Und ich würde auch nie sagen, der frühe Marx ist der unkritische, der späte ist der kritische. Zur Judenfrage, Kritik des der hegelischen Rechtsphilosophie, das kann man durchaus mit Gewinn lesen, gerade für eine Kritik der Form Staat, der Form Politik, der Form Recht und so. Und das kann man wahrscheinlich auch im marxischen Werk nicht terminieren und sagen, bis da und dahin ist er kritisch, bis da und dahin ist er bürgerlich oder so. Aber diese Widersprüchlichkeit im marxischen Werk, dass die überhaupt erstmal herausgestellt werden, herausgearbeitet werden musste, hatte ja damit zu tun, dass eben die alte Arbeiterbewegung, vor allem Lenin, eben genau das gesagt haben über das marxische Werk, es gibt den echten Marx. Es gibt nur den einen Marx und wir haben die Interpretation davon und die wenden wir jetzt in einer neuen historischen Konstellation, nämlich für unsere antiimperialistische Ideologie an. Und zu sagen, dieses Beharren auf den einen, den wahren, den echten Marx, halte ich für nicht vermittlungsfähig, weil man damit, wie gesagt, den historischen Kontext rausstreicht zum einen, und das hat der Lenin ja ganz stark gemacht, sonst wäre er wahrscheinlich nicht auf die Ideologie gekommen, die er da hätte, und zum anderen aber auch die Widersprüche im marxischen Werk selbst irgendwie zurückweist. Und ich will an diesen Widersprüchen ansetzen. Ich will sozusagen die Identität auch im marxischen Werk, die man da hineingelegt hat, aufbrechen, um das fruchtbar zu machen. Und ich glaube tatsächlich auch, dass nur so auch der Marx gegen die Arbeiterbewegung gewendet werden kann. Und das fände ich schon ein wichtiges Ansinnen. Machst du die Redeleitung? Oder? Sonst würde ich ihn einfach...
Also ich habe nicht gesehen,
ja? Also ich hatte es irgendwie gefragt, wie ich Marx gegen die Arbeiterbewegung wenden zu wollen, wenn Marx lebenswert darüber schon die Arbeiterbewegung zu unterstützen. Und es ist ja auch, also gestern gab es auch eine Podiumsdiskussion in Frankfurt, da war auch Norbert Rechtel drauf und so. Dann wurde auch das Problem bei den Immanenz und Transnetz angesprochen, das heißt im Sinne von Gewerkschaften sind eigentlich nur dazu da, irgendwie die Löhne zu erhöhen. Und die Frage ist aber, wie kann denn die Arbeitsbewegung revolutionär sein und halt eben tatsächlich Freiheit für alle verbindlich, ja, und nicht nur in diesem Interessen, partikularen Interessenhorizont verbleiben, sondern es ist ja übrigens auch bei Lenin ist es ja die Kritik am Trade-Unionismus, zum Beispiel, wo dann auch dieses Problem aufgeworfen wird, sozusagen das egoistische Interesse der Arbeiter gegenüber sozusagen eigentlich einer demokratischen, revolutionären Bewegung.
Ja.
Und meine Frage ist natürlich, gibt es die Arbeiterbewegung heute wie damals nicht, und das ist ein großes Problem heute. Aber die Frage stellt sich halt immer noch, wenn man irgendwie Marxist ist oder Kommunist, stellt sich ja die Frage, wie stellt man sich diesen Übergang vor? Also, und dann, natürlich gab es, wo das revolutionäre Subjekt oft irgendwie vulgarisiert und so weiter, deshalb gibt es ja auch Vulgärmarxismus, aber irgendwie muss sich ja die Frage stellen der politischen Praxis. Und politische Praxis kommt halt nicht aus, ohne halt eben ein revolutionäres Subjekt. Es muss nicht einheitlich gedacht werden, aber es braucht eine Bewegung, die die gesellschaftlichen Verhältnisse verändert.
Ja.
Und meine Frage ist, wo sieht denn die Wertkritik dann diese Potenziale, eben zu dieser Transformation zu kommen? Oder wie stellt sich die Wertkritik den Übergang vor von dem heute schlechten Zustand zu eigentlich etwas potenziell kommunistischen oder irgendwie demokratischen?
Ja, also ich denke, es sind zweierlei. Also eine Bewegung muss es geben. Vom Himmel wird der Kommunismus nicht fallen. Das, also würde ich sagen, klar. Die Frage ist, ob man das mit dem Begriff und dann sozusagen auch als strategische Kategorie des revolutionären Subjekts machen muss. Und das habe ich ja versucht zu zeigen, dass diese Form, es gibt ein revolutionäres Subjekt. In der Aufklärung sind es die männlich-westlich weißen Bürger und Besitzer des Privateigentums. Bei der Arbeiterbewegung ist dann eben das Kollektivsubjekt der männlichen Klasse. Ob das, da würde ich halt sagen, das sind sozusagen bürgerliche Gedankenformen. Und es gibt auch einen Brief von Marx, ich weiß nicht mehr genau, in welchem MEW-Band der ist und an wen er den schreibt, wo er sagt, die Konzeption der Klasse, die ist gar nicht so sehr meine eigene Erfindung, sondern die habe ich von bürgerlichen Theoretikern übernommen. Und tatsächlich gibt es ja im Frühsozialismus, aber auch in gewissen konservativen Strömungen, sozusagen einen Klassenbegriff, schon bevor der Marx da gewirkt hat. Ich würde sozusagen ganz einfach auf die Frage, aber auch Marx immanent antworten und würde sagen, wenn der Marx den Begriff des übergreifenden Subjekts zum Beispiel nimmt, um eben diese Selbstverwertungsmühle darzustellen, würde ich sagen, ist dieser Begriff des übergreifenden Subjekts, da hat er vielleicht aufgrund einer falschen Scheu gegenüber der Arbeiterbewegung das Klassen weggelassen, weil dann hieß es klassenübergreifendes Subjekt. Aber ich denke sozusagen, in dieser Kategorie automatisches Subjekt, übergreifendes Subjekt, das lässt sich ja nicht vereinbaren mit einem revolutionären Subjekt, weil das revolutionäre Subjekt wäre tatsächlich erst dann eine Bewegung, die nicht aufgrund eines soziologischen Standpunkts, weil sie irgendwelche Produktionsmittel hat, und nicht aufgrund irgendeiner immanenten Partikularität tatsächlich sich ausweisen würde für die Revolution, sondern weil sie in ihren Gedanken diese Bewegung, in ihrer Theorie, aber auch in ihrer Praxis sozusagen den Gesamtzusammenhang jenseits eines Standpunktsdenkens oder jenseits einer immanenten Interessenphilosophie irgendwie überschreiten kann. Und ich glaube, das ist wichtig. Und da würde ich sagen, gibt es tatsächlich gerade im Kapital Passagen, wo man sagen kann, gerade die Akkumulationstheorie, die Krisentheorie, tendenzieller Fall der Profitrate, da kann ich tatsächlich mit Klassen nicht mehr argumentieren. Da hat auch im Kapital schon der Marx natürlich, auch wenn er hat sich übrigens immer auch herumgeschlagen mit der Arbeiterklasse, war ja nicht nur so, dass er da irgendwie mit offenen Armen die Leute empfangen hat, sondern im Gegenteil, und die wollte ja auch nie den Marx haben, zumindest nie den Marx des Kapitals. Da kann man tatsächlich sagen, selbst wenn ich da die Klassentheorie reinbringe und das revolutionäre Subjekt ins Kapital oder die Grundrisse, ändert es gewissermaßen nicht viel an der Krisentheorie, ändert es nicht viel an dem Verhältnis von Mehrwertproduktion und Mehrwertrealisation. Und da könnte man dann doch sozusagen Marx intern sagen, okay, das mit dem revolutionären Subjekt ist auch sozusagen einer Phase seines Schaffens geschuldet, von der er sich offensichtlich wie immer auch deutlich oder nicht deutlich abgewendet hat.
Ja, ich hätte noch eine Frage, die ich nicht leider kann, aber das ist ja passiert. Du hast ja über die Jugendarbeitslosigkeit in Spanien geredet und du hast auch über die männliche Vernunft geredet und auch die in die Marx'sche Theorie Einzug gehalten hat. Würdest du vermuten, dass, also ich verstand dich so ein bisschen, dass die Logik, die wir in der Marx'schen Theorie haben, nicht in der Lage ist, die Widersprüche vollkommen durchdenken zu können, die sich zum Beispiel jetzt in der Ökonomie heutzutage zeigen, dadurch, dass das den Fortschritt genannt, den Mehrwert, die Mehrwertschaft aufrisst. Und jetzt könnte man ja weiterdenken, selbst wenn wir irgendwie alle Produktionsmittel besitzen würden, dann sind wir immer noch in dieser Spirale, wenn ja, okay, der Mehrwert ist da nicht mehr. Aber also es klang für mich halt so ein bisschen, es müsste erst eine andere Logik, die nicht eben männlich patriarchal ist, in der Arbeiterbewegung entstehen, um eine andere Gesellschaftsform überhaupt denken zu können. Und dann eben auch eine andere Art von Wirtschaft organisieren zu können. Und dass also viel bei diesem Transzendieren oder der Immanenz irgendwie davon abhängt, dass man diesen Punkt erreicht, dass man die patriarchale Logik irgendwie.
Ich versuche die Frage zusammenzufassen, du korrigierst mich, falls es falsch ist. Also die Frage war, ob selbst im marxischen Denken, selbst im kritischen marxischen Denken eine gewisse Sperre oder ein Hemmnis da ist, im Sinne von es bleibt patriarchal und dass es notwendig ist.